ja nicht der erste Brief, den ich oder den wir auch an unsere Abgeordneten geschrieben haben. Das haben wir eigentlich vor jeder Abstimmung gemacht und da haben wir schon eine Menge Gründe angeführt. Da fängt ja an, dass schon die Hilfsorganisationen sagen, sie wollen keinen bewaffneten Schutz, der gefährdet sie mehr als sie schützt zum Beispiel. Wir haben auch früher schon darauf hingewiesen, dass es völkerrechtlich sehr vage ist, ne, die Legitimation und so weiter. Und jetzt gab es in letzter Zeit eine Menge Nachrichten, die ja eigentlich das nochmal ganz krass eigentlich bestätigt haben, was wir gesagt haben, der Krieg ist relativ sehr brutal, hat mit ziemlich vielen zivilen Opfern. Da ist das Beispiel, das ich ja anführe, dann diese Bombardierung der Tanklastzüge. Das zeigt schon mal, wie brutal es auch von deutscher Seite aus, weil da ist ja von einem deutschen Offizier ist der Angriff befohlen worden. Dann natürlich jetzt diese Wahlfarce in Afghanistan, also diese Wahlen zu den Präsidentenwahlen, mit den ganzen Fälschungen drum und dran. Es hat ja gezeigt, dass da von Demokratie eigentlich nicht die Rede sein kann. Und interessant war ja auch, dass wenn man mal die ganzen gefälschten Stimmen abzieht, dort dann weniger als 30% sich überhaupt, also der Wahlberechtigten sich überhaupt beteiligt haben. Das zeigt natürlich, dass das Interesse an diesen ganzen Sachen bei den Afghanen doch sehr gering ist. Das ist dann der eine Teil. Und was ich jetzt nochmal halt verstärkt einbringen wollte, ist halt die mangelnde völkerrechtliche Legitimität dieser ganzen Einsatz, weil da hat ein Bundesrichter, ein Bundesverwaltungsgericht gerade ja einen sehr interessanten Beitrag in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht.
Vielleicht bevor wir zur Argumentation des Bundesrichter Deiseroths kommen, vielleicht noch ein Wort zu Kunduz. Gestern habe ich in einer Zeitung gelesen, dass der Rechtsanwalt Karim Popal, der ist aus Bremen, er setzt sich für die Hinterbliebenen der Opfer des Bundeswehr-Luftangriffs ein, herausgefunden hat, der war nämlich vor Ort, hat Teams gebildet und hat sich wirklich in dem bombardierten Ort umgehört, beziehungsweise hat genau recherchiert, wie viele Familien den Opfer zu beklagen haben. Der kam dann auf die Zahl von 179 Opfern. Davon sind 137 gestorben, 20 gelten als vermisst und 22 sind verletzt. Und er hat auch herausgefunden, dass nur 5 Taliban unter den Opfern bzw. unter den Toten sind. Wenn man diese Zahlen hört und jetzt mal annimmt, die werden so einigermaßen hinkommen, wie ist denn dann dieser Angriff in Kunduz einzuschätzen?
Spricht ja auch im Großen und Ganzen dem, was wir sehr früh schon von anderen Organisationen gehört haben. Also man muss jetzt vielleicht nicht falschen, ob es nur 5 oder ob es 20 Taliban waren. Das ist ja auch nicht entscheidend, wenn man das einschätzt. Also das ist eigentlich überhaupt kein Zweifel, dass dieser Angriff ein Kriegsverbrechen war. Denn es war klar, dass dort, also man darf halt auch im Krieg nicht beliebig bombardieren. Man darf nämlich da nicht keine so ein Bombardement machen, wenn unverhältnismäßig viele Zivilisten zu Schaden kommen, und das war eigentlich in dem Fall abzusehen, zumindest wenn sie genauer hingeguckt hätten. Aber man kann natürlich auch nicht einfach ein Bombardement anfordern, ohne dass man sich genau kundig macht, was man eigentlich bombardiert.
Dann vielleicht auch noch eine Frage zum Wiederaufbau, der ja auch immer von vielen Politikern im Munde geführt wird. Also sagen wir mal, mit der Demokratie und den Menschenrechten geht es nicht voran. Das haben Sie gesagt, die Wahlfarce hat das gezeigt. Der Krieg verläuft alles andere als günstig für die westlichen Alliierten, sage ich mal ganz vorsichtig. Wie schaut es mit dem Wiederaufbau? Das hat man sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, Afghanistan wieder aufzubauen nach zig Jahren Bürgerkrieg.
Na gut, alle Zahlen deuten halt darauf hin, dass da halt nichts Nennenswertes passiert ist. Also die Versorgungslage ist schlechter geworden. Die Situation der meisten, zumindest Afghanen, hat sich sogar verschlechtert. Ne? Zum Teil durch den Krieg natürlich auch. Ne? Und jetzt wieder war ja vor kurzem eine Studie der UNICEF, die geschaut hat, wie ist die Lage der Kinder. Und das war natürlich niederschmetternd. Da ist Afghanistan jetzt auf dem letzten Platz. Und da war ja sogar wirklich das Statement, der schlimmste Platz auf der Welt, wo ein Kind reingeboren werden kann, das ist Afghanistan. Und das natürlich nach 8 Jahren Wiederaufbau, das ist natürlich eine vernichtende Bilanz für diese ganzen Bemühungen.
Jetzt haben Sie eingangs auf den Beitrag des Bundesrichters Dieter Deiseroth hingewiesen in der Frankfurter Rundschau, der die rechtliche Seite dieses Krieges in Afghanistan untersucht hat. Vielleicht können Sie mal seine Argumentation so ein bisschen erläutern. Wie bewertet er den Krieg in Afghanistan?
Na gut, jetzt zum ersten Mal geht es natürlich, darf die Bundeswehr überhaupt eigentlich außerhalb Deutschlands eingesetzt werden? Da geht davon aus, dass das Grundgesetz tatsächlich zulässt, dass praktisch der Verteidigungsbegriff etwas ausgedehnt wird über die reine Verteidigung der Landesgrenzen raus. Aber das sagt er dann auch klar, natürlich nicht beliebig. Ne? Also er führt das ein bisschen länger dann aus, aber letztendlich kann man sagen, das Grundgesetz erlaubt alles an Verteidigung, was auch die UN-Charta eigentlich unter dem Begriff Selbstverteidigungsrecht fasst. Ne? Und das ist allerdings nur dann eine individuelle oder kollektive Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff von außen und auch nur so lange, bis der Sicherheitsrat der UNO eingreift, Maßnahmen getroffen hat. Ne? Und es sagt auch noch explizit natürlich, weil es ist halt sein Verdacht, dass natürlich man das also irgendwie was zu tun hat mit der Verfolgung, Durchsetzung von oder Sicherung ökonomischer, geostrategischer Interessen zum Beispiel, das sagt er explizit, das ist hat natürlich nichts mit diesem Selbstverteidigungsbegriff zu tun. Das führt an mehrerer Stelle aus, wo er also schon damit den Verdacht äußert, dass das eigentlich in Afghanistan wohl eher der Fall ist. Und dann natürlich war ja der Vorwand, war ja die Täter oder Hintermänner der Anschläge vom 11.9. zu verfolgen. Und da sagt er halt, auch wenn es mühselig ist, da bleibt nach wie vor nichts als der normale Weg, halt ist eine Polizeiarbeit. Man hätte dann, wenn man Beweise hat, die Auslieferung betreiben müssen. Ne? Weist allerdings auch darauf hin, dass die meisten Verdächtigen ja gar nicht in Afghanistan vermutet werden oder ausgemacht wurden, sondern in anderen Orten, zum Beispiel sehr viele in Saudi-Arabien, aber auch ja ein guter Teil, zum Beispiel in einer deutschen Stadt wie Hamburg. Also das ist so mal der erste Gedankengang, wo er dann draufkommt, dieser Krieg gegen Afghanistan kann man nicht unter Selbstverteidigung fassen, ne? War also denn eine Aggression und an sowas darf sich natürlich die Bundeswehr nicht beteiligen. Das eine ist jetzt ja dieser Angriff oder was dann auch unter dem für die Operation Enduring Freedom, das ist ja einer der Einsätze, wo sich die Bundeswehr beteiligt, allerdings nur in kleineren Maße. Hauptsächlich sind wir in dieser Stabilisierungsoperation ja dabei, ISAF. Dafür gibt es ein Mandat des UN-Sicherheitsrates. Da könnte sich die Bundesregierung etwas rausreden und sagen, was wollt ihr, ne? Da ist doch alles da. Aber da sagt er auch, das steht natürlich völkerrechtlich auf äußerst dünnen Füßen. Und das fängt schon an mit dem ganzen Prozess, der eingeleitet worden ist nach dieser Petersberg-Konferenz, wo er dann einfach mal zusammenfasst, wer dort eigentlich gewesen ist. Und dann feststellt, da war ja die afghanische Bevölkerung als solche, war sicherlich nicht vertreten. Da waren ein paar handverlesene Exil-Afghanen und vor allem natürlich diese Warlords waren vertreten. Dieser Warlords der Nordallianz, die schon mal 92 Afghanistan verwüstet haben, aber die jetzt in das Anzeichen der USA in den Krieg hat gezogen sind. Und das waren im Wesentlichen die dann diese Abkommen unterzeichnet haben. Auf der fußt ja dann auch diese UN-Resolution und diese Stabilisierungskräfte. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich schon völkerrechtlich nicht legitim war, was da gemacht worden ist, weil man hätte da natürlich tatsächlich einen viel repräsentativeren Kreis Afghanen zusammenführen müssen, dann ist natürlich auch das Mandat selber sehr, sehr wackelig. Ne?
Der Bundesrichter Deiseroth hat jetzt nicht so deutlich gesagt, um was es der Allianz der Alliierten in Afghanistan eigentlich geht. Er hat so darauf hingewiesen, dass es nicht rechtmäßig ist, wenn es um die Sicherung ökonomischer, politischer oder geostrategischer Interessen geht, so einen Einsatz in Afghanistan zu machen. Aber was würden Sie denn jetzt sagen? Also das Grundgesetz verbietet Angriffskriege. War das ein Angriffskrieg und setzt sich der seit 8 Jahren fort, der da in Afghanistan stattfindet? Und ist dieser dann auch ganz klar grundgesetzwidrig zu nennen, vielleicht auch verbrecherisch zu nennen?
Ja gut, ich habe jetzt halt Deiseroth zitiert, das haben natürlich schon viele andere Völkerrechtler auch darauf hingewiesen, dass dieser Angriff auf Afghanistan selbstverständlich völkerrechtswidrig war. Kein Akt der Selbstverteidigung, damit war es eine Aggression. Ne? Und sich daran in irgendeiner Form zu beteiligen, ist natürlich dann auch Beteiligung an so einer Aggression. Das ist den deutschen Streitkräften verwehrt, das ist keine Frage. Und das kann man sogar, könnte man werten, das ist ein Verbrechen. Also seit dem Nürnberger Tribunal steht ja fest, dass eine Aggression eigentlich das schwerste Kriegsverbrechen ist, das man begehen kann.
Es geht aber der Weg oder die politische Agenda in eine ganz andere Richtung. Präsident, US-Präsident Barack Obama will bis zu 30.000 US-Soldaten zusätzlich nach Afghanistan schicken. Es war heute in den Nachrichten zu lesen, dass der Wunsch von Obama an die Bundesregierung ist, 2.000 frische Bundeswehrsoldaten, zusätzliche Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan zu schicken. Insgesamt soll die NATO bis zu 5.000 oder 6.000 neue Soldaten schicken. Ja, wo geht das jetzt hin? Ich stelle mir die Frage, was ist da der Hintergedanke?
Das ist ja schon eine fürchterliche Sache, weil das ja die ganz klare Eskalation des Krieges dort bedeutet. Das bedeutet ja vor allem noch mehr zivile Tode und auch steht ja zu befürchten, dass der Krieg nach Pakistan weiter ausgeweitet wird. Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das irgendwas Positives bewirken kann, selbst wenn man mal selbst nach den Zielen, den offiziellen Zielen der NATO-Regierung, weil da weisen ja viele Militärexperten hin, das, was die Sowjetunion mit noch viel mehr Truppen nicht geschafft hat, das wird der NATO auch mit mehr Truppen nicht gelingen.
Vielleicht noch eine Frage, weil das wird mir nie so klar. Warum ist Afghanistan für den Westen, für die NATO, insbesondere für die USA so wahnsinnig wichtig, dass es sich aus deren verqueren Sicht, aus verquerer Politiker-Sicht wirklich rentiert, vielleicht wirklich das Wort rentiert hier zu verwenden, dort in Afghanistan zu bleiben und dieses Land als Satellit zu behandeln?
Zunächst war es wohl so, dass man Afghanistan eigentlich auch angegriffen hat, weil es als Leuchtgebäude erschien. Es war 2001, das Taliban-Regime war international isoliert und so weiter. Das war damals gesehen worden als erster Schritt halt in dieser sehr bedeutenden Region, also Mittlerer Osten, mit eigenen Truppen präsent zu sein. Es ging ja auch um Pipeline-Projekte zum Beispiel, die durch Afghanistan gehen sollte und natürlich vor allem die geostrategische Lage Afghanistan. Es grenzt nun mal halt an China, an Russland, an Indien. Das sind die kommenden Großmächte. Da mit eigenen Truppen, mit NATO-Truppen natürlich präsent zu sein, das war reizvoll. Deswegen ist man 2001 rein. Jetzt ist es natürlich noch zusätzlich, dass diese Ziele bleiben natürlich, ne? Aber ob die natürlich wert wären, so einen Krieg zu fechten, das könnte man noch wahrscheinlich überdenken. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, dass die USA und die NATO halt beweisen müssen, dass sie so ein Land tatsächlich nicht nur einmal erobern können, sondern tatsächlich dort auch halten, ein pro-westliches Regime installieren können, weil vor allem natürlich der weitere Fortbestand der NATO steht da jetzt zur Disposition. Wenn das nicht gelingt, ne, dann ist natürlich die Frage, für was braucht man eigentlich die NATO, wenn sie noch nicht mal ein kleines Land wie Afghanistan unter Kontrolle bekommen kann. Also deswegen ist es jetzt so eine richtig gehende Prinzipienfrage geworden.